Radio Maria Südtirol Glaubensforum.
Ein herzliches Grüß Gott und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerfamilie von Radio Maria. Mein Name ist Patrizia Di Filippo. Ich heiße Sie herzlich willkommen heute am Mittwoch, den 12. Mai. Wir dürfen heute im Glaubensforum mit Herrn Dr. Peter Ecker mit einem neuen Thema beginnen, heute in einem ersten Teil, Benedikt der 16. und Europa. Wir sind mit unserem Referenten bereits telefonisch verbunden und ich darf ihn jetzt recht herzlich bei uns begrüßen und ihm auch gleich das Wort übergeben. Ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen, lieber Herr Dr. Peter Ecker.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Frau Patrizia De Filippo. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen du höchsten Vaterliebe uns anvertraut hast, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wenden wir uns noch an den Patron Europas. Heiliger Benedikt von Nursia, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt zurzeit wohl kaum eine Gestalt, die die europäische Kultur in einer so umfassenden Weise repräsentiert wie Papst Benedikt der 16. Es gibt aber auch kaum eine Persönlichkeit, in deren Denken, Streben und Sorgen Europa einen so hervorragenden Platz einnimmt wie bei Papst Benedikt. Wir wollen nun einige Dinge betrachten, die uns die innige Verbundenheit von Papst Benedikt mit Europa verständlich machen. Erstens, die Herkunft und Jugend von Papst Benedikt. Die innige Verbundenheit von Papst Benedikt dem 16. mit Europa beginnt bereits mit seiner eigenen Herkunft. Josef Ratzinger wurde in Bayern geboren, das zu den zentralen Regionen Europas gehört und dessen Geschichte bis in die Zeit der Kelten und Römer zurückreicht. Die Wurzeln von Ratzingers Stammbaum reichen von Bayern hinüber in das benachbarte Oberösterreich, aber auch nach Tirol und Südtirol. Josef Ratzinger hat sich bereits in seinen Jugendjahren für die europäische Kultur interessiert. Er hat aber auch eine der schrecklichsten Katastrophen Europas, nämlich den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, persönlich erlebt. So wurde Josef Ratzinger bereits in jungen Jahren von der Größe und Weite Europas berührt, aber auch von den Verirrungen und Katastrophen Europas getroffen. Zweitens, die klassische Bildung von Papst Benedikt. Die Liebe Josef Ratzingers zur europäischen Kultur erwachte zunächst am humanistischen bzw. altsprachlichen Gymnasium, in dem er sich mit einer langen Reihe von klassischen Schriftstellern und Dichtern befasste. In seinem Buch Aus meinem Leben schreibt er, dass er sich am Gymnasium für die griechischen und lateinischen Schriftsteller begeistert habe. Hier lässt sich bereits die tiefe Beziehung des zukünftigen Papstes zur klassischen Antike feststellen, die ja zu den tragenden Säulen der europäischen Kultur gehört. Seine ausgezeichneten Kenntnisse der griechischen und lateinischen Sprache sollten es ihm später ermöglichen, die großen klassischen Schriftsteller im Original zu lesen und so einen unmittelbaren Zugang zu den antiken Quellen der europäischen Kultur zu erhalten. Der Gymnasiast Ratzinger war aber auch von den Werken Goethes und Schillers und weiterer deutscher Klassiker angetan. Auch diese frühe Begegnung mit den Klassikern der deutschen Sprache prägten sein feinfühliges Verständnis für alles Klassische und Überzeitliche der europäischen Kultur. Drittens, europäische Literatur und Wissenschaft. Nach dem Krieg trat Josef Ratzinger in das Seminar von Freising ein. Auch dort interessierte er sich für verschiedenste europäische Schriftsteller. In seiner Lebensbeschreibung erwähnt er die Werke der deutschen Schriftsteller Gertrud von Lefort, Elisabeth Langesser und Ernst Wichert. Er vertiefte sich aber auch in die Werke des großen russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski und begeisterte sich für die bekannten französischen Schriftsteller Claudel, Bernanos und Mauriac. Wir können also sehen, dass sich Papst Benedikt XVI. Schon in frühen Jahren für Schriftsteller aus verschiedenen Ländern Europas begeistert hat. Josef Ratzinger interessierte sich in seiner Studienzeit auch für die neuen Entwicklungen in der Naturwissenschaft und setzte sich mit den Gedanken von Max Planck, Werner Heisenberg und Albert Einstein, diesen drei großen Physikern, auseinander. Der junge Seminarist war sich dessen bewusst, dass die neuen naturwissenschaftlichen Theorien dieser Männer auch der Philosophie und Theologie neue Möglichkeiten eröffneten. Er setzte sich später auch sehr intensiv mit der neopositivistischen Evolutionstheorie und ihren Auswirkungen auf das Menschenbild, die Gesellschaft und die Ethik auseinander. Er wies darauf hin, dass eine rein positivistische und antimetaphysische Wissenschaft zu einer Amputation der Vernunft führe. Es kommt also durch die reine Naturwissenschaft zu einer Einengung der Vernunft auf die rein materielle Wirklichkeit. Viertens, die europäische Philosophie. Die tiefe europäische Verwurzelung unseres heiligen Vaters zeigt sich aber vor allem in seiner Philosophie und Theologie, die alle Epochen der europäischen Geistesgeschichte umfasst. Bereits in seiner Studienzeit hat er sich ausführlich mit den verschiedensten klassischen Philosophen befasst. In seinen zahlreichen Schriften stößt man auf Denker aus allen Strömungen der abendländischen Kultur. Papst Benedikt ist bestens mit den Denkern der Antike vertraut. Er zitiert die Naturphilosophen vor Sokrates. Er schätzt die großen Klassiker Platon und Aristoteles. Er weist auf die Bedeutung der hellenistischen Denker hin. Papst Benedikt ist auch ein besonderer Verehrer der Kirchenväter, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus versucht haben, das Christentum mit Hilfe der antiken Philosophie zu erklären. Von den Kirchenvätern liebt Benedikt XVI. Vor allem den heiligen Augustinus, auf den er in seinen Werken immer wieder Bezug nimmt. Sein Interesse galt aber auch den Kirchenlehrern des Hochmittelalters. Als Theologiestudent hat er mit dem Theologen Alfred Lepple große Teile der lateinischen Schriften von Thomas von Aquin studiert. In besonderer Weise hat sich der Heilige Vater in die Werke des mittelalterlichen Kirchenlehrers Bonaventura vertieft. Weiters hat sich Papst Benedikt mit den geistigen Umbrüchen in der Neuzeit auseinandergesetzt. Er erläutert die Gedanken der Humanisten, der Rationalisten und Empiristen und weist auf die weitreichenden Folgen dieser Denker in der europäischen Geschichte hin. Sein besonderes Interesse gilt den Denkern, die das europäische Naturrecht begründet haben. In kritischer Weise setzt er sich auch mit Immanuel Kant und der Aufklärung auseinander und weist immer wieder auf die Zwiespältigkeit dieser philosophischen Strömung hin. Er analysiert wiederholt auch den großen Philosophen Hegel und die Langzeitwirkung von seiner Geschichtsphilosophie. Er unterzieht auch Karl Marx und Friedrich Nietzsche einer gründlichen Kritik und zeigt deren katastrophale Auswirkungen für Europa auf. Er durchleuchtet den Positivismus von Comte und sieht in dieser Strömung eine der Hauptursachen für die Beseitigung der Metaphysik, der Religion und des Menschen in Europa. Er würdigt auch die Gedanken der existenzialistischen Philosophen Jaspers und Heidegger, weist aber auch auf deren Grenzen hin. Er schreibt von seiner Wertschätzung für die personalistische Philosophie von Ebner und Martin Buber, nimmt dafür aber eine sehr kritische Haltung gegenüber den Vertretern des Neomarxismus und deren Einfluss auf die Studentenrevolte von 1968 ein. Er befasst sich eingehend mit der Philosophie des französischen Wissenschaftlers Monod und den Neodarwinisten, mit den Theorien von Popper, Schumpeter und Sloterdijk. Er studiert aber auch die spätmarxistischen Denker Garudy und Kolakowski, die russischen Dissidenten Sacharow und Goritschewa und widmet sich der Lektüre von Werken des postmodernen Denkers Derrida. Bemerkenswert ist schließlich auch das Gespräch mit dem bekannten Philosophen Jürgen Habermas im Jahr 2004 in der Katholischen Akademie von Bayern. Dieser geraffte und keineswegs vollständige Überblick zeigt bereits, dass das Denken von Papst Benedikt XVI. Das Spektrum der gesamten abendländischen Philosophie umfasst. Seine europäischen Wurzeln reichen zurück bis in die klassische Antike, bis in die Zeit der Kirchenväter und Kirchenlehrer, in die Neuzeit und in die beginnende Moderne. Sein Denken umfasst aber auch sämtliche philosophischen Strömungen und Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts. Fünftens, die europäische Theologie. Der europäische Geist von Benedikt XVI. Zeigt sich auch in seiner Beschäftigung mit vielen großen Theologen aus verschiedenen europäischen Ländern. Er führt in seinen Schriften eine unendlich lange Reihe von Theologen an, mit denen er sich im Laufe seiner Studien auseinandergesetzt hat. Er hatte als Konzilsberater des Zweiten Vatikanischen Konzils und als Professor auch Gelegenheit, den meisten Theologen seiner Zeit persönlich zu begegnen. Josef Ratzinger kannte natürlich Karl Rahner, mit dem er für einige Zeit zusammenarbeitete, bis sich dann ihre theologischen Wege trennten. Er war auch Kollege von Hans Küng, schreibt aber freimütig, dass dessen theologischer Stil nicht der seine sei. Er nennt aber auch die Namen von Theologen, die ihm besonders viel bedeuteten. Romano Guardini aus Italien, John Henry Newman aus England, Henri de Lubac aus Frankreich und Hans Urs von Balthasar aus der Schweiz. Ratzinger diskutierte mit bedeutenden protestantischen Theologen wie zum Beispiel Karl Barth und lotet auch die Möglichkeiten und Grenzen der Ökumene aus. Als Präfekt der Glaubenskongregation hatte er auch die Aufgabe, sich mit den außereuropäischen Theologen aus Nord- und Südamerika sowie aus Asien auseinanderzusetzen. Und schließlich beschäftigte er sich ausführlich mit dem Verhältnis zwischen dem Christentum und den Weltreligionen. Josef Ratzinger hat im Laufe seines Lebens zahlreiche Artikel und Schriften zu allen theologischen Themen und Problemen veröffentlicht. Die Liste seiner Veröffentlichungen umfasst einige hundert Titel und weist ihn als einen universalen Lehrer der Theologie aus. In allen seinen theologischen Publikationen ist aber immer auch ein weltumspannendes, seelsorgliches Anliegen zu spüren. So zeigt sich auch in der Theologie des Papstes ein europaweites und weltweites Spektrum. Sechster Punkt. Die benediktinische Spiritualität. Der europäische Geist von Papst Benedikt dem 16. kommt dann auch in seiner Spiritualität zum Ausdruck, die in entscheidender Weise vom heiligen Benedikt geprägt ist. Es ist bekannt, dass der heilige Vater eine besondere Verehrung für den heiligen Benedikt hat. Benedikt von Nursia ist für den Papst die Gestalt, ich zitiere, die in einer Zeit der Auflösung und des Untergangs in Monte Cassino die Stadt auf dem Berge gründen konnte, die durch alle Untergänge hindurch die Kräfte sammelte, aus denen sich eine neue Welt bildete. Wiederholen wir nochmal diese Zeilen. Also Benedikt ist in einer Zeit der Auflösung und des Untergangs in Monte Cassino die Stadt auf dem Berg gründen konnte, die durch alle Untergänge hindurch die Kräfte sammelte, aus denen sich eine neue Welt bildete. Zitat Ende. Der heilige Benedikt ist einer der Patrone Europas und für den Papst heute noch eine maßgebliche Gestalt Europas. Seine Regel, die sich in der berühmten Formel Ora et Labora, bete und arbeite, zusammenfassen lässt, ist für den Papst nach wie vor eine entscheidende Grundlage für Europa. Benedikt schreibt, die Mahnungen des heiligen Benedikts für seine Mönche, die er an den Schluss seiner Regel gestellt hat, sind Weisungen, die auch uns den Weg zeigen, der aus den Krisen und Zerstörungen heraus zur Höhe führt. Somit ist das benediktinische Erbe von Gebet, Gottesdienst, Arbeit und Kultur für den Papst auch heute noch ein tragendes Fundament von Europa. Siebtens, die klassische Musik. Zum europäischen Erbe von Papst Benedikt gehört auch ganz wesentlich die Musik. Von seiner frühesten Jugend an fühlte sich Josef Ratzinger der Musik verbunden. Zusammen mit seinem Bruder Georg, dem späteren Domkapellmeister und Leiter der Regensburger Domspatzen, widmete er sich Zeit seines Lebens mit großer Hingabe und Liebe der klassischen Musik. Die Musikstadt Salzburg, in deren Nähe er aufgewachsen ist, übte bereits in jungen Jahren einen großen Zauber auf ihn aus. Sein bevorzugter Musiker ist daher nicht von ungefähr Wolfgang Amadeus Mozart. Josef Ratzinger ist aber auch ein Verehrer von Johann Sebastian Bach und hört gerne Werke von Ludwig van Beethoven. Eine besondere Bedeutung hat für ihn auch von jeher der gregorianische Choral. Bei Papst Benedikt gastieren immer wieder Musiker aus verschiedensten Ländern, die im Vatikan auch ihre Konzerte gegeben haben, So zeigte Papst Benedikt, dass er eine Vorliebe für die Musik hat und dass auch seine Musik eine europäische Reichweite aufweist. Ein achter Punkt, Europa und die Welt. Bei Papst Benedikt lässt sich schließlich ein tiefes Bewusstsein der globalen Sendung Europas beobachten. In seinen Schriften kommt er mehrmals auf die spezifisch europäische Denkweise zu sprechen, die zu einer universalen Prägung der Welt geführt hat. Er stellt fest, dass die wissenschaftlich-technische Denkweise und das Menschen- und Gesellschaftsbild Europas eine entscheidende Voraussetzung für die wachsende Einheit der Welt war. Er ist aber auch ein scharfer Kritiker des europäischen Kolonialismus und Imperialismus und spricht ganz offen von der schweren Schuld, die Europa im Hinblick auf die Welt auf sich geladen hat. Papst Benedikt XVI. Ist sich auch der verheerenden Wirkung bewusst, die die rein wissenschaftlich-technische Kultur Europas auf die anderen Kontinente ausübt. Er schreibt von der ablehnenden Reaktion, die die atheistisch-materialistische Kultur und die permissive, alles erlaubende Moral Europas bei den anderen Kulturen hervorruft. Er weist darauf hin, dass sich die großen Religionen, vor allem der Islam, von diesem seelenlosen und unmoralischen Europa abwenden und es verachten. In solchen Überlegungen zeigt sich Papst Benedikt XVI. Als ein planetarischer Europäer, der die weltweite Sendung und Verantwortung unseres Kontinents sehr ernst nimmt, der aber gleichzeitig auch die Befürchtung anklingen lässt, ich zitiere, dass die Wertewelt Europas, seine Kultur und sein Glaube, worauf seine Identität beruhten, eigentlich schon abgetreten ist und dass auch moralisch Europa auf dem Weg der Verabschiedung sei. Das wollen wir nochmal wiederholen. Also, Papst Benedikt bringt die Befürchtung zum Ausdruck, dass die Wertewelt Europas, seine Kultur und sein Glaube, worauf sein Selbstverständnis beruhten, eigentlich schon abgetreten ist. Und dass auch moralisch gesehen Europa auf dem Weg der Verabschiedung sei. Zitat Ende. Wenn wir das Europa von Papst Benedikt noch einmal kurz zusammenfassen, so dürfen wir symbolisch sagen, dass es nicht nur auf den klassischen Städten von Athen, Rom und Jerusalem errichtet ist, sondern dass zu diesen Städten noch mindestens Monte Cassino, Weimar, Salzburg, Paris und noch manche andere Städte hinzukommen. Das Europa von Papst Benedikt endet auch nicht bei den geografischen, geistigen und religiösen Grenzen des Abendlandes, sondern strahlt in die ganze Welt hinaus. Papst Benedikt XVI. Erscheint uns heute als die größte lebende europäische Gestalt, die in sich die kulturelle und geistliche Größe Europas von der klassischen Antike bis herauf in unsere Zeit verkörpert. Er ist aber auch jene hellsichtige Gestalt, die die Gefährdungen Europas und damit auch der Welt in einer sehr realistischen und nüchternen Weise erkannt hat. Dieser Papst scheint uns wie kein anderer dazu berufen zu sein, mit seiner klaren christlichen Wegweisung und mit seiner Liebenswürdigkeit und Demut Europa wieder zu seiner umfassenden Identität zurückzuführen und geistig zu erneuern. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt also versucht, die Verbindung von Papst Benedikt und Europa anhand von einigen Punkten aufzuteilen. Da haben wir zunächst einmal erstens auf die Herkunft und Jugend von Papst Benedikt hingewiesen. Zweitens auf seine klassische Bildung. Drittens auf seine Beschäftigung mit der europäischen Literatur und Wissenschaft. Viertens auf seiner gründlichen Auseinandersetzung mit der europäischen Philosophie. Fünftens mit seiner Vertiefung in die europäische Theologie und auch durch seine Bekanntschaft mit den führenden Theologen seiner Zeit. Sechstens die Vertiefung in die benediktinische Spiritualität und in die große Wertschätzung von dem heiligen Benedikt. Siebtens die Beschäftigung mit der klassischen Musik und achtens mit der unglaublichen Auseinandersetzung mit Europa und der Welt. Wobei er auf die große Mission Europas hinweist, aber gleichzeitig auch auf die Gefährdung von Europa, die unter Umständen auch zu seinem Untergang führen könnte. Nun hören wir ein wenig Musik.
Liebe Hörerfamilie, Sie haben eingeschaltet beim Glaubensforum Radio Maria, heute mit Herrn Dr. Peter Ecker. Er spricht heute in der Sendung zum Thema Benedikt XVI. Und Europa, heute in einem ersten Teil. Und ich darf das Wort jetzt wieder an unseren Referenten übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Vorstellung von Papst Benedikt dem 16. als dem wohlbedeutendsten Europäer unserer Zeit, wollen wir uns nun seinen Gedanken über Europa zuwenden. Wir müssen vorausschicken, dass wir im Rahmen dieser kurzen Ausführungen nur einige wesentliche Punkte aus seiner sehr vielfältigen Stellungnahme zum Thema Europa herausgreifen können. Erstens, die Entstehung Europas. Die europäische Sichtweise von Papst Benedikt dem 16. zeichnet sich zunächst durch ein tiefes historisches Bewusstsein aus, das stets die gesamte europäische Geschichte einschließt. In einer seiner Schriften hat er selbst die Entstehung und Entwicklung Europas von den Anfängen bis in das 20. Jahrhundert kurz umrissen. Er führt dabei folgende Etappen an. Die Ausbildung der hellenistischen Staaten und des Römischen Reiches zu einem Kontinent, der die Grundlage des späteren Europa wurde. Die Öffnung dieses Kontinents nach Norden, die zur Erweiterung Europas nach Gallien, dem heutigen Frankreich, Germanien und Britannien führte. Das Reich von Karl dem Großen, aus dem sich das Heilige Römische Reich entwickelte. Das oströmische Byzanz, das sich weit nach Norden in die slawische Welt hinein ausdehnte. Die Reformation mit ihrer inneren Teilung Europas in eine germanisch-protestantische und in eine lateinisch-katholische Welt. Die Entdeckung neuer Kontinente und der Beginn des europäischen Kolonialismus. Die Französische Revolution, die zur Spaltung in ein christliches und in ein laizistisches Europa führte, die Herrschaft der Nationalstaaten, die zu einem zunehmenden Konflikt zwischen den europäischen Nationen führte. Alle diese Dinge hat also Papst Benedikt XVI. In knappen Sätzen umrissen, von der Antike bis herauf in das 19. und 20. Jahrhundert. In weiteren Beiträgen kommt Josef Ratzinger auch auf die jüngere und jüngste Geschichte Europas zu sprechen. Die Diktaturen des Nationalsozialismus und des Stalinismus, den Zweiten Weltkrieg, die beginnende Einigung Europas in der Nachkriegszeit, die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, die Zeit der 68er-Revolte, den Fall der Berliner Mauer und das Ende des Kommunismus in Osteuropa. Die Postmoderne und die Globalisierung. Kardinal Ratzinger hat bei seinen Betrachtungen über die Entwicklung der Geschichte über Europas stets die gesamte Geschichte Europas im Blick. Auf diese Weise ist Europa für ihn ein Kontinent, der in einem geschichtlichen Zeitraum von 3 Jahrtausenden gewachsen ist. Zweitens, die geistigen Wurzeln Europas. Die europäische Sichtweise von Papst Benedikt XVI. Ist auch von einer geistesgeschichtlichen Perspektive bestimmt, die die gesamte Geistesgeschichte Europas umfasst. Bereits als Professor und Kardinal hat er immer wieder die Wichtigkeit der geistigen Wurzeln Europas betont. Die geistigen Wurzeln Europas haben ihren Ursprung in der griechischen und römischen Antike. Sie reichen in das Christentum und in das Heilige Römische Reich, in die Renaissance, in die Aufklärung, in die verschiedenen philosophischen Strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts zurück. Josef Ratzinger macht darauf aufmerksam, dass alle diese geistigen Strömungen Europa geprägt und geformt haben. Es sei nicht möglich, nur die neueren geistigen Strömungen ab der Aufklärung gelten zu lassen und die früheren Wurzeln Europas als Boote Wurzeln zu betrachten. Auf diese Weise würde nämlich Europa seine eigenen geistigen Grundlagen verleugnen. Wir sehen also, dass Benedikt XVI., Kardinal Ratzinger, immer wieder ein Gesamtspektrum aufzeigt. In der Geschichte, in der geschichtlichen Entwicklung, aber vor allem auch in der geistigen Entwicklung Europas. Er beginnt bei den Griechen, bei den Römern, kommt dann herauf in die Zeit von Karl dem Großen, herauf bis in das späte Mittelalter, zur Renaissance, bis dann die Moderne beginnt. Alles das hat Papst Benedikt XVI. Stets im Blick. Josef Ratzinger betont aber auch, dass Europa der Kontinent der Vernunft war, der seine geistigen Grundlagen mit Hilfe der Vernunft zu begründen versuchte. Das europäische Denken bemühte sich also stets um die Erkenntnis der Wahrheit. Erst seit der Aufklärung sei es zu einem Denken gekommen, das die Möglichkeit der Erkenntnis und der Wahrheit in Frage stellt und zu einem zunehmenden Relativismus führt. Dieser Relativismus sei aber heute das eigentliche Problem Europas, da es dadurch zur Infragestellung der Wahrheit, der Werte und der Moral kommt. Also der Relativismus, der behauptet, dass es keine Wahrheit gibt und dass man die Wahrheit nicht erkennen kann, sagt Papst Benedikt XVI., ist das eigentliche Problem Europas, da es dadurch zur Infragestellung der Wahrheit, aber auch der Werte und der Moral kommt. Dritter Punkt, die Grundwerte Europas. Die europäische Sichtweise von Papst Benedikt XVI. Ist schließlich von der Überzeugung getragen, dass es für die Errichtung Europas gemeinsamer Grundwerte bedürfe. In seinen Schriften kommt er immer wieder auf die Grundwerte unseres Kontinents zu sprechen. Er nennt die Menschenrechte, die menschliche Würde, die rechtlich geordnete Freiheit, die moralischen Maßstäbe, die Ehe und die Familie, die Toleranz, das natürliche Recht, das Gemeinwohl, die soziale Gerechtigkeit und die Religionsfreiheit. Also wir sehen, wie hier Ratzinger verschiedene Grundwerte Europas betont. Die Menschenrechte, die menschliche Würde, die rechtlich geordnete Freiheit, die moralischen Maßstäbe, die Ehe und die Familie, die Toleranz, das natürliche Recht, das Gemeinwohl. Weise nämlich stets darauf hin, dass die Grundwerte nicht einfach der menschlichen und politischen Verfügbarkeit übergeben sind, sondern dass die Grundwerte auf Gott und seine Schöpfungsordnung zurückgehen und daher unantastbar sind. Nur durch die Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit der Grundwerte ist es möglich, dass diese nicht durch Mehrheitsbeschlüsse oder diktatorische Anordnungen aufgehoben werden können. Ratzinger betont also die Unantastbarkeit und die Unverfügbarkeit der Grundwerte. Das kann man nicht einfach durch menschliche und politische Mehrheitsbeschlüsse ändern. Man kann das aber auch nicht durch diktatorische Anordnungen einfach aufheben. Zusammenfassend können wir sagen, dass das Europaverständnis von Papst Benedikt XVI. Auf den historischen und geistesgeschichtlichen Wurzeln sowie auf den gemeinsamen Grundwerten Europas aufbaut. Nach Meinung des Papstes kann Europa nur dann seine Identität finden, wenn es diese Wurzeln und Werte ernst nimmt und bewahrt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
Nach der Musikpause dürfen wir wieder fortsetzen im Glaubensforum mit Dr. Peter Ecker, Benedikt der 16. und Europa, heute der erste Teil. Ich darf das Wort jetzt wieder an Herrn Dr. Peter Ecker übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Papst Benedikt der 16. hat sich bereits als Präfekt der Glaubenskongregation sehr offen mit den verschiedenen Gefährdungen Europas auseinandergesetzt. Wir können im Rahmen dieser Ausführungen nur einige dieser Gefährdungen streifen. Wir wollen uns dabei auf jene Gefährdungen konzentrieren, die das heutige westliche Europa betreffen. Es hat nämlich den Anschein, dass Papst Benedikt der 16. die Berufung hatte, die Probleme und Schwächen des säkularisierten Westens aufzuzeigen. Es ist offensichtlich, dass nach der Sendung von Johannes Paul II. Für den Osten Europas Papst Benedikt der 16. sich in besonderer Weise für die Probleme des westlichen Europas eingesetzt hat. Eine erste Gefährdung Europas erblickt der vormalige Kardinal Ratzinger in der Herrschaft des weltanschaulichen und moralischen Relativismus. Er weist auf die vielen verschiedenen ideologischen Strömungen und Denkweisen hin, die Europa in den letzten Jahrzehnten kennengelernt hat. Ratzinger schreibt: Vom Marxismus zum Liberalismus bis hin zum Libertinismus, vom Kollektivismus zum radikalen Individualismus, vom Atheismus bis zu einem vagen religiösen Mystizismus, vom Agnostizismus zum Synkretismus und so weiter. In diesem Widerstreit der Meinungen gewinnt man den Eindruck, dass der Relativismus die einzige Einstellung sei, die auf der Höhe der Zeit sei. Es bildet sich eine Diktatur des Relativismus, die nichts als definitiv anerkennt und die als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Bedürfnisse gelten lässt. Dieser Relativismus führt dazu, dass es keine objektiven Wahrheiten, keine objektiven moralischen Werte und keine unantastbaren Menschenrechte gibt. Es gibt nur noch menschliche Satzungen, die für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Gruppen gelten. Damit wird aber der Mensch selbst zum Maß der Dinge. Der Mensch bestimmt dadurch selbst die Werte. Er wird zum Maß der eigenen Moral. Er wird zum obersten Gesetzgeber. In der Demokratie bestimmt die Mehrheit der Bürger, was für die nächste Zeit als Wert, Recht und Gesetz zu gelten hat. Auf diese Weise komme es in der Moral, im Rechtswesen und in der Politik zu einem Relativismus, der alle Prinzipien und jede Moral in Frage stellt. In der europäischen Gesellschaft gilt inzwischen weitgehend der Relativismus als die einzig richtige Denkweise. Der aufgeklärte Europäer ist der Überzeugung, dass es keine definitive Wahrheit und keine definitiven Werte geben kann und geben darf. Der erkrankten Vernunft erscheint schließlich alle Erkenntnis von definitiven gültigen Werten, alles Stehen zur Wahrhaftigkeit der Vernunft, als ein reiner Fundamentalismus. Der aufgeklärte Europäer scheint nicht zu merken, dass der Relativismus in einen Nihilismus umschlagen kann. Dass es also keinen Sinn mehr gibt, dass es keine Werte mehr gibt. Wer aber könnte sich verbergen, dass der Relativismus, dem wir heute alle ausgesetzt sind, ein wachsendes Gefälle zum Nihilismus entwickelt? In einer solchen Gesellschaft kommt es zu einer zunehmenden Dekadenz, zu einem zunehmenden Niedergang. Am Ende bleibt nur noch die Auflösung aller Dinge, die Dekonstruktion, wie es von den Denkern der Postmoderne vorexerziert wird. Liebe Freunde, das sind unheimliche Worte. Hier zeigt uns Kardinal Ratzinger ganz deutlich, dass der Relativismus zur Auflösung jeder Wahrheit, zur Auflösung aller Werte, zur Auflösung der Moral führt. Der Mensch bestimmt willkürlich, was für ihn passt, was für ihn im Moment richtig ist. Und auf diese Art und Weise lösen wir Europa auf. Es kommt zum Niedergang. Es kommt zum Nihilismus. Am Ende bleibt das Nichts. Ein zweiter Punkt. Die amputierte Vernunft. Eine zweite Gefährdung Europas sieht Kardinal Ratzinger in der amputierten Vernunft. Die Aufklärung, diese philosophische Strömung des 17. und 18. Jahrhunderts, habe dazu geführt, dass die Vernunft zu einer rein wissenschaftlich-technischen Vernunft wurde, deren Denken nur mehr von der Funktionalität, der Nützlichkeit, der Effizienz und dem Kalkül der Folgen bestimmt wird. Diese Vernunft reduziert sich auf das im Experiment Überprüfbare. Der ganze Bereich des Moralischen und Religiösen gehört dann dem Raum des Subjektiven an. Er fällt aus der gemeinsamen Vernunft heraus. Eine solche Sichtweise der Vernunft, die sich nur mehr mit der materiellen Wirklichkeit beschäftigt und alles andere nur mehr als subjektiv erklärt, führt zu einer Verengung der Vernunft auf die Wahrnehmung des Quantitativen. Sie beraubt die Vernunft ihrer tieferen Schau der Dinge und führt damit zu einer Amputation der Vernunft. Die Vernunft wird nur mehr eingeschränkt auf die materiellen Dinge und hat nicht mehr die Fähigkeit und die Aufgabe, über das Materielle hinauszublicken und sich auf das Geistige und Überirdische und Religiöse hin zu öffnen. Die funktionale Vernunft führt auch zu einer Ausschaltung des moralischen Bewusstseins. Ratzinger schreibt, denn nun gilt, dass das Können des Menschen zum Maßstab seines Tuns wird. Was man kann, das darf man auch. Ein vom Können abgetrenntes Dürfen gibt es nicht mehr. Also wenn wir das mal ausdrücken, wir können heute technisch eine Atombombe bauen. Und was wir können, das dürfen wir auch. Wir dürfen sie auch abwerfen. Und da weist nun Ratzinger darauf hin, dass eine rein technisch-funktionale Vernunft keine moralischen Maßstäbe mehr hat. Es ist nur mehr eine Vernunft der Technik, der Funktion. Aber nicht mehr eine Vernunft, die dich fragt, darf ich das, was ich kann, auch anwenden? Es ist eine Vernunft ohne Moral. Die funktionale Vernunft führt schließlich dazu, dass der Mensch nur noch als pure Faktizität gesehen wird. Er wird nur mehr als ein Faktum gesehen, als ein materielles Ding. Er wird nicht mehr als geistiges Wesen gesehen, er wird nicht mehr als moralisches Wesen gesehen, er wird nicht mehr als ein verantwortungsbewusstes Wesen gesehen. Er funktioniert. Er ist nur mehr ein Datum, er ist nur mehr eine Nummer. Das ist die funktionale Vernunft. Aber das ist eine amputierte Vernunft. Das Eigentliche am Menschen wird ins Subjektive abgedrängt und so wirklichkeitslos. Ratzinger sagt, also das, was den Menschen innerlich bewegt, seine geistige Welt, seine religiöse Welt, seine Ethik, das ist nur was Subjektives, das ist nur im Inneren drin. Das, was uns interessiert, sagt diese funktionale Vernunft, das sind rein die Fakten. Das andere, das ist nur ein psychologisches Problem. Das berührt nicht den Menschen. Und da sagt nun Ratzinger, wenn man den Menschen nur mehr als ein materielles Faktum sieht, als ein Wesen, das funktioniert, als eine Nummer sieht, und wenn man alles Innere nur mehr in der Subjektive hinüber verdrängt, ja, das sind so psychologische Phänomene, dann wird das Eigentliche beim Menschen abgeschafft. Auf diese Weise führt die funktionale Vernunft letztlich zur Abschaffung des Menschen. Diese verengte Sicht der funktionalen Vernunft führt in der Praxis zu bedrohlichen Entwicklungen. Die funktionale Vernunft experimentiert mit dem Menschen herum. Sie versucht, den Menschen zu produzieren und zu konstruieren. Sie schafft eine technisch-wissenschaftliche Gesellschaft. Sie manipuliert die Natur. Sie baut Atombomben. Auf diese Weise kommt es zu zerstörerischen Pathologien einer Vernunft, zu krankhaften Entwicklungen der Vernunft, die sich von ihren Wurzeln löst und das Machen können zum einzigen Maßstab erhebt, aber sich nicht mehr fragt, ob das, was sie machen kann, auch moralisch verantwortlich ist. Liebe Freunde, hier hat uns Ratzinger einmal diese Entwicklung der amputierten Vernunft aufgezeigt. Wir haben es in Europa oft nur mehr mit einer technisch wissenschaftlich-funktionalen Vernunft zu tun, die dich nicht mehr fragt, ob das auch moralisch vertretbar ist, die reduziert den Menschen zu einem Faktum, zu zu einer Maschine, zu einer Nummer und frag dich nicht mehr, was der Mensch in seinem Inneren ist. Der Mensch wird zum Roboter. Der Mensch wird zu einem Rädchen. Das hat uns Kardinal Ratzinger in aller Deutlichkeit bewusst gemacht. Diese amputierte Vernunft, die nur mehr technisch-wissenschaftlich funktional agiert und nicht mehr offen ist für die geistige und ethische Welt. Und dadurch wird der Mensch letztlich abgeschafft. Man kann mit diesem Menschen machen, was man will. Man kann ihn manipulieren, man kann ihn so drehen und gestalten, wie man es wünscht. Aber der Mensch geht dabei verloren, weil die Vernunft amputiert ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute versucht, einmal zunächst Papst Benedikt XVI. Als einen Mann vorzustellen, der mit der europäischen Geschichte, mit der europäischen Geistesgeschichte, mit der europäischen Kultur engstens verbunden ist. Wir haben dann versucht auch zu zeigen, wie Papst Benedikt auf einige problematische Entwicklungen in Europa hinweist, auf die Diktatur des Relativismus, die Wahrheit und die Moral in Frage stellt und vor allem auch auf die amputierte Vernunft, die nur mehr wissenschaftlich, technisch, funktional ist und damit das eigentliche Wesen des Menschen nicht mehr erblickt und nicht mehr offen ist für die höhere Welt des Geistes, nicht mehr offen ist für die Welt der Moral, der Kunst, der Kultur und der Religion. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden uns in einer weiteren Sendung noch mit Papst Benedikt und Europa auseinandersetzen. Für heute danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Sie, lieber Herr Dr. Peter Ecker, für die wunderbare Sendung. Und wie gesagt, in einer Woche um 9 Uhr wieder beim Glaubensforum hören wir dann den zweiten Teil. An dieser Stelle endet jetzt das Glaubensforum. Wie immer ist die Sendung aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, dann können Sie gerne beim Hörerservice in Brixen anrufen. 0472 83 00 94, so die Telefonnummer. Sie können dann vom heutigen Glaubensforum eine CD bestellen, die dann zu Ihnen nach Hause geschickt wird. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Sendung in unserer Radiothek nachzuhören oder herunterzuladen. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, morgen in der Nacht noch einmal die Wiederholungssendung anzuhören. Ansonsten freuen wir uns wieder auf den zweiten Teil in einer Woche. Mein Name ist Patricia Di Filippo. Ich darf mich an dieser Stelle jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag voller Freude und Mut. Wir hören uns beim nächsten Glaubensforum und ich freue mich.